Hören Sie mich? Ja, also dann noch bevor ich etwas sage, dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich erscheinen sind, dass Herr Gasser alles so wunderbar organisiert hat und dass eine Nichte von Emmy Ott gekommen ist, Frau Meyer-Ott, und dass Frau Doris Merki und Herr Pfarrer Merki da sind. Ohne sie hätte ich keine Geschichte über Emmy Ott schreiben können. Wir werden uns über die Geschichte von der Kirche, von der Kinderhilfe erzählen. Ich habe eine Rahmengeschichte verfasst, weil alles kann ich nicht sagen, dass Sie sich orientieren können. Wir werden im Ersten Weltkrieg anfangen und vor allem werden wir uns viele Folien zeigen. Sie müssen immer sagen, ob es zu sehen ist. Geht es? Die Qualität ist nicht besonders, aber wenigstens haben Sie eine Vorstellung. Das ist ein Franzosendenkmal aus Schaffhausen. Dieses Denkmal wurde von der französischen Regierung am 2.2.1922 der Stadt Schaffhausen geschickt für die Pflege, für den Transit von 286.000 französischen Evakuierten zwischen 1915 und 1918. Die Frau in der Mitte ist Mathilde Paravicini, eine Krankenschwester aus Basel, die am Morgen in Basel Frauen und Mädchen in Nähkursen unterrichtet hat und am Nachmittag ist sie nach Schaffhausen mit den Zügen dritter Klasse gefahren und nachts wieder zurück. Sie sehen eine junge Frau, ein Kind, weil die meisten Flüchtlinge waren Kinder und ihre Mütter oder ältere Leute. Sie wurden aus Nordfrankreich evakuiert und später sind diese Züge über Basel auch gegangen, seit 1917. Und dort hat die Mathilde Paravicini nicht nur diese Kinder und junge Leute und ältere Leute, aber auch Repatrianten und Verletzte betreut. Und sie war ein Motor von allen Hilfsaktionen. Sie hat 1917 auch die ersten Auslandschweizer Kinder in die Schweiz gebracht. Das sind zwei hübsche Aufnahmen vom Badischen Bahnhof in Basel von 1917, 1918. Diese Auslandschweizer Kinder waren meist krank, zum Beispiel 3000 Kinder, die Täbe krank waren, hat sie in die Schweiz gebracht. Das war später verboten. Sie hat nach dem Krieg mit der Pro Juventute zusammenarbeitet und hat sie noch tausende Kinder, etwa 60.000 Kinder in die Schweiz gebracht. Aber das war nicht das Ende von der Geschichte. Sie hat bis 1948 mit allen Frauenorganisationen die Kinderzüge begleitet. Da ist sie im Jahr 1942 als Honoris Causa der Basler Universität die erste Frau in Basel, die den Ehrendoktor bekommen hat, war Mathilde Paravicini. Sie ist 1954 gestorben und bis dann hat sie sich engagiert. 9 Jahre nach ihrem Tod haben ihre Mitarbeiterinnen dafür gesorgt, dass auch eine Straße zu ihrem 10. Todestag benannt worden ist. Es ist ein kleines Sträßchen, das ist nur eine Frau gewesen. Und aber die erste in Basel, die eine Straße bekommen hat. Es gibt 5 Frauenstraßen in Basel bis jetzt. Ja. Mathilde Paravicini hat auch mit dieser Frau namens Nettie Sutro zusammengearbeitet. Nettie Sutro hat nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 das Schweizer Hilfswerk für Emigranten Kinder gegründet. Das war ein unpolitisches Werk von Frauen, von Berufsfrauen, die Lehrerinnen waren. Nettie Sutro war eine Historikerin und sie waren sehr geschickt, weil es verpönt war, Juden in die Schweiz zu bringen, haben sie schriftlich gegeben, wir sind absolut neutral, wir sind für alle Religionen da und wir wollen nur den unschuldigen Opfern helfen. Und sie haben aber nur jüdische Kinder in die Schweiz gebracht. 5000 jüdische Kinder bis zum Kriegsausbruch. Und als die Frontisten dagegen protestiert haben, dann haben sie auch Kinder russischer Emigranten aus Paris gebracht und ein paar italienische Kinder oder Kinder aus Polen, aus bedrohten Gebieten. Sie haben auch während des Krieges für illegale und legale jüdische Kinder gesorgt, für 3000 Kinder, die essen mussten, die mussten wohnen, die mussten in die Schule gehen und sie haben wieder so viele Mäzenen gefunden bei den Professoren der Basler Universität oder in Zürich. Sie waren also genial, diese Frauen. Die Nettie Sutro hat ganz tolle Memoiren, Kinder auf der Flucht, Juden, Jugend auf der Flucht verfasst und dort sind alle Statistiken und alle diese Geschichten zusammengefasst, wenn Sie sich dafür interessieren. Das ist eine weitere besondere Frau, Georgine Gerhardt aus Basel, eine Lehrerin auf dem Mädchengymnasium Kohlenberg. Sie waren alle Frauenrechtlerinnen, sie kämpften für die Frauenwahl, stimmend, also natürlich vergeblich, aber sie kämpften immer. Und auch die Paravicini, die wir vorher gesehen haben, sie hat 1945 mit der Gerhard haben sie ein Gesuch an Völkerbund geschickt, dass sie die Flüchtlingspolitik ganz anders gestalten, aber auch ohne Erfolg. Aber die Gerhard hat etwas erzielt. Als die Schweizer Grenze für die Flüchtlinge nur aus Rassengründen, das waren Juden, geschlossen war, das war nach der Pogromnacht in Deutschland vom November 38, dann hat die Georgine Gerhardt erzählt, dass noch 300 jüdische Kinder aus Frankreich, das waren weißen Kinder, nach dieser Pogromnacht in die Schweiz gekommen sind und sie durften sogar bleiben. Die Gerhardt und ihre Verbündeten sorgten bis zum Kriegsende für 780 Kinder, die sie wirklich durchgebracht haben. Und die Kinder sind noch etwas geworden. Sie durften als Studieren in die Lehre gehen. Das sind die berühmten Kinderzüge aus Paris. Sie sehen jüdische Kinder oben und unten, wie man sie gebracht hat, weil die Kinderzüge gingen auch nach dem Kriegsausbruch und von der besetzten Zone aus Frankreich durften sie nur nachts fahren und dann haben sie die gewöhnlichen Wagen haben sie zu Schlafwagen verwandelt und zwar die kleinen waren oben in den Netzen und dann schrieb Paravicini einmal, ja dann passierte etwas Feuchtes ab und zu, aber das war noch keine Tragödie. Und die anderen schliefen auf den Boden oder auf den Bänken. Da sind die Frauen, die Patinnen, die Pflegefamilien, die die Kinder abgeholt haben. Vielleicht haben sie von diesen legendären Kinderzügen nach dem Krieg gehört, weil die Geschichte ging bis 1942, bis die Nazis die Kinderzüge verboten haben, nachdem sie das ganze Frankreich okkupiert haben. Und ab 1944, als Frankreich schon befreit worden ist, durften die Züge wieder fahren. Und nach dem Krieg sind sie vom ganzen okkupierten Europa gekommen, aus Deutschland, aus Polen, aus Österreich. Und das waren aber Tausende von Kindern, die hierher für 6 Wochen bis 3 Monate zum Auffüttern und zur Gesundwerden geholt worden sind. Und das passierte bis 1942 alles vom Geld von ihren Eltern und Großeltern. Man hat gesammelt, man hat 1 Rappen, 2 Rappen, 3 Rappen gestiftet. Leute, die Geld hatten, haben mehr gestiftet. Aber man hat damit gelebt. Jede Familie hat ein Kind beherbergt. Und die haben die Kinder auch weiter unterstützt, als sie schon zu Hause waren. Sie haben ihnen Päckchen geschickt. Das ist auch so ein armes Kind, so haben sie ausgeschaut. Also es war ein Jammer, besonders die Kinder von der besetzten Zone. Jetzt kommen wir schon zu den ersten Männern, weil es wäre, ohne Männer ging nichts. Es hat nur so ausgeschaut, aber die Frauen waren so klug, dass sie sie involviert haben, nicht nur finanziell, sondern auch also zu verschiedenen Verhandlungen. Das ist einer von den bedeutendsten Männern aus Bern, Rodolfo. Jetzt habe ich ein Fenster. Ich sage es nicht, Olciati, Dankeschön vielmals. Also Rodolfo Olciati, die Familie ist immer noch in Bern, der hat 5 Kinder gehabt und die leben alle in Bern. Rodolfo Olciati hat zusammen mit der Regina Kegi Fuchsmann die spanische Hilfe organisiert. Als im Sommer 1936 der Krieg ausgebrochen ist, hat die Regina Kegi Fuchsmann, eine Sozialistin, die sozialistische Kinderhilfe geführt hat, die ersten Sammlungen organisiert. Und Rodolfo Olciati, der ein Zivildienstler war, er war seit 1934, Sekretär des Zivildienstes in der Schweiz, der ist nach Spanien gefahren und hat er durch seine Beziehungen, internationale Beziehungen vom Zivildienst, seine Kollegen dort getroffen und sie haben sich mit anderen Hilfswerken zusammengetan und haben sie eine gemeinsame Strategie herausgearbeitet. Olciati ist mit dem Vorschlag in die Schweiz gekommen, nicht mehr die spanischen Kinder hereinzunehmen, sondern also nach Spanien zu fahren mit den Sammlungen von Medikamenten, von Kleidern, von Schuhen, von Geld, dass man es dort bringt und dass man mit anderen Organisationen Kinderheime bildet und sogenannte Kantinen. Dort konnten die Frauen, Kinder, ältere Leute und Kranken essen, jeden Tag. Das war ganz wichtig. Und Elsbeth Kaster hat eine solche Kantine geleitet. Die Frauen dort in Spanien, die haben entweder Kantinen geleitet oder haben sie als Dolmetscherinnen gearbeitet. Die spätere Frau die von Olcati, die Irma Schneider, war eine Dolmetscherin aus dem Spanischen. Oder haben sie für Männer gesorgt, als Hausmütter. Die haben ein geniales System gehabt im Zivildienst. Diese spanische Hilfe hat Wohngemeinschaften gehabt. Und in den Wohngemeinschaften waren einige Männer und eine Frau, die Hausmutter. Und sie hat für Ordnung, für, ja, wie das die Frauen einfach machen, gesorgt. Und sie hat den Rhythmus bestimmt. Die Männer sind mit Lastwagen gefahren. Die ganze Organisation hat Ayuda Suiza geheißen oder die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Spanienkinder, SAS. Sie waren enorm populär in der Schweiz und dieser Mensch hat Karl Ketterer geheißen. Der Ketterer, der rasiert sich und sieht er sich in einem Spiegel von einem Lastwagen. Das war etwas Unglaubliches. Die haben 6 Lastwagen gehabt, die dieser Karl Ketterer entworfen hat. Etwas ganz Spezielles. Das waren Spezialbauten in der Schweiz angefertigt für 9.000 Franken ein Stück. Das war enorm viel Geld, aber sie haben so spezielle Einrichtungen gehabt, dass sie am Morgen an die Front gefahren sind mit den Waren, mit Hilfsgütern und am Abend haben sie zusammenklappbare Bänke gehabt und auf den Bänken sind Frauen, Kinder, alte Leute, Kranken gesessen und die haben sie in die Heime gebracht oder haben sie ihnen woanders geholfen. Also das sind auch Männer, die sehr engagiert waren. Da sind Beispiele von den Transporten mit diesen Lastwagen. Die Lastwagen haben wunderbare patriotische Namen gehabt. Pestalozzi, Zwingli, Dufault, Dunant und weil sie mit den amerikanischen Quäkern zusammengearbeitet haben, dann auch Nansen und Wilson. Die waren 6. Und so, das ist einer von diesen, Entschuldigung, so ist das richtig, Ayuda Suiza, das hat man, sie haben so in Spanien geheißen. Es gibt auch x Fotos von Elsbeth Kasser von Ayuda Suiza. Und das ist Propagandamaterial. Durch diese Propaganda haben sie enorm viel Geld in der Schweiz bekommen, weil das hat auch sehr viel Geld gekostet. Die ganze Propaganda hat Regina Käge-Fuchsmann gemacht, die Sozialistin. Sie war eine Universitätsabsolventin, eine Lehrerin. Es waren ziemlich viele Lehrerinnen dabei. Eben für 5 Franken hat man, ich weiß nicht, wie viel Bonds bekommen. Sie haben verschiedene Systeme gehabt. Sehen Sie es? Ja. Das ist schon. Und in Spanien hat nicht nur die Elsbeth Kasser, sondern auch die Elisabeth Eigenbenz gewirkt und noch mehrere Frauen. Sie sind die meisten Helfer und Helferinnen aus der Schweiz, sind im Winter 1939, im Januar, Februar, als der spanische Bürgerkrieg so unglücklich geendet hat. Die Faschisten sind an die Frankisten sind an die Macht gekommen. Dann sind Hunderte von Tausenden Leuten nach Frankreich über Pyrenäen gegangen. Das, man sieht nicht viel da, aber das waren zuerst 200.000, dann 400.000, 600.000, 800.000. Man sagt, dass 1 Million Leute aus Spanien geflüchtet sind. Und natürlich die Leute in Südfrankreich sind absolut überfordert worden. So haben sie gehaust. Im Sand am Meerufer. Und die Franzosen haben sie als Fremde eingesperrt in Lager. Aber das waren nicht nur Männer, die Soldaten, das waren auch Kinder, das waren ihre Mütter. Und die, ihre Begleiter von der Ayuda Suiza, die Schweizer, haben augenblicklich angefangen, sich für sie zu engagieren. Die haben mit dem gleichen System wieder Kantinen eröffnet, mit französischen oder mit spanischen Helferinnen. Die haben die ersten Kinderlagen, sogenannte Kolonien, eröffnet. Und später haben sie sich auch in den Lagern engagiert. Vielleicht können Sie sie. Ruth von Wild. Das ist die Schwester von Frau Helen Law von Wild aus Steffisburg. Ruth von Wild, das war eine Intellektuelle, die 1938 in Spanien in die Ayuda Suiza eingestiegen ist. Sie hat einige Kinderheime geführt und sie ist mit zwei Lastwagen mit Kindern über die Grenze gegangen und hat sie augenblicklich eine Kolonie dort eingerichtet. Es waren mehrere Kolonien, die sie in Spanien geführt hat. Das ist nochmal die Schreibende. Weil sie hat den ersten Bericht über die spanischen Flüchtlinge für damals neu entstandene Dachorganisation in der Schweiz für sogenannte SAG, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für kriegsversehrte Kinder. Und sie hat über die spanischen Flüchtlinge wirklich einen präzisen Bericht als eine Intellektuelle verfasst. Und diesen Bericht können Sie überall finden. Das ist die Kolonie Branchi. Branchi an der Schweizer Grenze, sehen Sie es? Dort war sie bis 1946. Und jetzt zeigen wir uns noch etwas vom Innenleben. Sehen Sie die Disney-Bilder oben, um die Kinder zu erhalten? Das waren zuerst spanische Kinder und dann jüdische Kinder. Sie war enorm begabt, sie war eine gute Zeichnerin und hat sie immer alles bemalt, um Atmosphäre zu schaffen. Sie hat zuerst spanische, dann jüdische Kinder betreut und sie hat sie auch gerettet. So. Sie waren in Branchivar am See, das ist Ruth von Wild mit einem jüdischen Mädchen. Ich kenne einige Überlebende, die bei ihr gelebt haben. Sie hat entweder mit der Hilfe vom Maurice Dubois, der Delegierte in Toulouse für die Schweiz war und einen guten Draht nach Vichy hatte, zu dem Sekretär vom General Pétain. Und sie haben x Kinder und Leute herausholen können. Es war nicht so einfach, aber sie haben es erzielt. Und die Ruth von Wild schrieb es in mehreren Berichten immer namentlich. Aber dann waren auch Fälle, dass sie niemanden herausholen konnten, dann hat man sie versteckt. da ist sie wieder mit irischen Kindern, mit dem Blonden. Ja, also kleine Jüdele, die wirklich überleben konnten. Jetzt zeigen wir uns, ja, so ist es. Eine weitere Frau, Michelle Audet, die hat die Kinderzüge in Paris organisiert, solange nicht die Nazis gekommen sind. Nachher durfte nur Mathilde Paravicini nach Paris von der Demarkationslinie fahren. Die anderen Helferinnen und Helfer mussten vor der Demarkationslinie bleiben. Und Michelle Audet ist nach Dünkirch gegangen und dort hat sie mit Widerstand zusammengearbeitet. Das ist eine ganz wichtige Gestalt. Der Dubois, Maurice Dubois, das war die Zentralgestalt in Frankreich. In Toulouse hat er Zentralbüro gehabt mit einigen Angestellten, mit seiner Frau, mit Hélène Dubois, die er in Spanien auch kennengelernt hat. Sie war eine Amerikanerin, eine spanische Quäkerin aus Amerika und sie haben die ganze Kriegszeit in Südfrankreich die Organisation gemacht. Bis Ende 1941 waren die Helfer und Helferinnen freiwillige Helferinnen. Ende 1941 hat der Bundesrat beschlossen, dass diese Freiwilligen einfach ein wenig gezähmt werden sollen vom Roten Kreuz. Das Rote Kreuz war eine militärische Organisation, von hohen Offizieren geführt. Sie mussten Statuten ändern, um mit Kinderhilfe zusammenarbeiten zu dürfen. Und jetzt hat ab 1. Januar die Kinderhilfe hat plötzlich nicht mehr eine Arbeitsgemeinschaft geheißen, sondern Schweizerisches Rotes Kreuz, Kinderhilfe. Und so hat es auch ausgeschaut. Es war eine Vernunft, die nicht funktionieren konnte, weil diese neutralen Politiker konnten sich nicht mit den idealistischen Helferinnen und Helfern verständigen, weil sie haben sie zwar in die Neutralität und Disziplin gedrängt, aber die 99% von ihnen haben es überhaupt nicht akzeptiert. Sie sind in die Illegalität gegangen und haben sie weiterhin die Kinder gerettet. Und mussten sie mit der Gestapo, mit den Schweizer Einheiten von Frankreich und mit dem Roten Kreuz kämpfen. Das ist ein Beispiel von den Kantinen, dass wir auch nette Bilder zeigen. Sie sehen Helferinnen, Französinnen hinter. Und das ist ein besonders schönes Beispiel von den Kantinen für unterernährte französische Kinder. Sie sehen, das nennt man im Dialekt Gräf. Ja, also das waren die Helferinnen, die sehr energisch waren, um diese Jugend zu zähmen. Aber die kamen gerne, weil sie nicht nur Milch, aber auch Suppe bekommen haben. Und jetzt kommt eine unserer Heldinnen, die Elisabeth Eidenbenz, Betty Eidenbenz, die heute 97-jährig ist und in Zürich in einem Altersheim lebt. Zum letzten Mal habe ich sie am letzten Donnerstag gesehen. Sie sagt, es geht mir gut. Betty Eidenbenz war eine Lehrerin, und sie sagt auch, es war für mich enorm wichtig, nach Spanien zu gehen und nachher nach Frankreich zu gehen, weil es mein ganzes Leben verändert hat. Sie wurde nicht mehr einfach Betreuerin in der Schule, sondern Betreuerin rund um die Uhr. Als eine Lehrerin hat sie mit dem Karl Ketterer, mit den Lastwagen, haben sie die einzige Maternität eröffnet, im März 1939. Sie war Lehrerin, aber sie hat eine Frauenklinik geführt, wo sich die spanischen Frauen entbinden konnten. Und sie haben die Kinder einfach aus den Lagern geholt und haben sie ihnen eine menschliche Umgebung geboten. Später, das Kind, das Sie jetzt da sehen, heißt Esperanza. Also Hoffnung. Deswegen zeigen wir uns dieses Bild. Und dieses Bild war unser Anhänger für drei Ausstellungen, für einen Katalog. Immer die Esperanza mit Bethlen Eidenbenz. Bethlen, ob sie 600 Kinder oder 800 oder 1000 Kinder zur Welt gebracht hat, ist ungewiss. Ich probiere jetzt in den nächsten Wochen, es anhand von ihren Reporten zu erfahren. Aber die Zahlen sind, das ist wie in einer Lotterie. Aber die Hauptsache ist, dass die Kinder überlebt konnten. Und nicht nur Kinder, ihre Mutter. Und auch Frauen, die von Lagern geholt worden sind, im furchtbaren Zustand. Bethlen hat in ihren Alben Frau Korn, bevor sie verhaftet worden ist, eine Bürgerin aus dem Badischen, und nachher, als sie im Lager Riffsalt war, sie können sich das nicht vorstellen, wie in drei Monaten man sich verändern kann. Also sie hat diese Frau Korn in ihrer Maternität durchgebracht, und Frau Korn ist wieder nachher zurück nach Hause gekommen. Und nicht nur Frau Korn, auch andere Frauen. Sie hatte spanische Helferinnen gehabt und jüdische Helferinnen. Das ist Maria Garcia. Das ist schön, oder? Das ist Bethlen. Die haben die Kinder in den Wäschekörben untergebracht. Oder später haben sie auch Kartoffelkisten genommen. Sie haben ein enormes Glück gehabt. Dieses Haus, das war ein herrschaftliches Haus in Elln. Wer hat das Haus gefunden? Karl Ketterer. Das war ein enorm rühriger Tipp. Er hat die Kinder geliebt, er hat ihnen sogar, wir haben keine Zeit, ich würde ihnen noch Bilder zeigen, er hat ihnen sogar ein Eselchen gebracht, dass sie etwas zum Spielen haben. Die Kinder waren natürlich immer ganz entzückt, als der Karl Ketterer mit dem Lastwagen Dufour gekommen ist, hat er ihnen etwas zum Essen gebracht und eben auch Sachen, die sie erfreut hat. Das ist wieder Maria Garcia, und das sind zwei Mütter in Elm. So, sehen Sie das Magerchen da? Das ist grauenhaft. Das ist ein spanisches Kind, José Ruiz. Und so hat man dort Kinder aus den Lagern gebracht. Und nach vier Wochen, nach einem Monat, ist es ein normales Kind geworden. Und José Ruiz hat überlebt. Das ist aus dem Album von Friedel Boni, Reiter. Und das sind ganz authentische Bilder. Friedel Boni, Reiter ist da. Sie war im Lager Riffsalt. Und das Treffen ist in Elln passiert. Das ist Bethlen Eidenbenz, Elsbeth Kaster, eine Hebamme. Das ist eine andere Hebamme, die Friedel. Und das ist eine dritte Hebamme. Und Elsie Ruth. Elsie Ruth hat die gleiche Aufgabe in Lager Riffsalt gehabt wie Elsbeth Kasser in Gürs. Sie hat dort eine Schweizer Baracke gegründet, ein Jahr, also ein halbes Jahr später, im Sommer 1941. Übrigens, es war eine Nichte von der rechten Hand von dem höchsten Fremdpolizisten in der Schweiz, von Max Ruth. Das war ein Jurist und er hat alle Gesetze, die Fremden einfach zurückgewiesen haben, verfasst. Und seine Nichte hat ihm die Schande gemacht in Südfrankreich. Also es gab alles in den Familien. Das ist ein Treffen in Montlieu 1942. Es sind ganz kleine Bilder. Das ist wieder die Elsie Ruth, deswegen habe ich es hierher gebracht. Elsbeth Kasser sitzt da, ich weiß nicht, ob Sie sie erkennen. Und auf diesem Bild sind Mütter aus Ellen, die schwangere Frau hat sich am anderen Tag entbunden. Das ist die Mutter von einem Überlebenden namens Guy Eckstein. Und er hat seine Mutter da identifizieren können. Ganz links ist Maurice Dubois und das ist August Boni. Das ist wieder Dubois Boni. Und die Frauen erkennen sie langsam. Das ist wieder Bettli Eigenbetz. Und das ist die Frau von Dubois, die Hélène. Ich muss näher kommen. Ja. Und dieses hübsches Mädchen ist Rösli Neff, von der Sie schon gehört haben, von La Isle. Dieses Treffen in Montlieu war das letzte, weil das war schon zur Zeit, als das Rote Kreuz die Kinderhilfe übernommen hat und nachher gab es kein Treffen mehr. Nochmals die Rösli Neff, von der es ganz wenige Bilder gibt, und das ist Elsbeth Kasser. Und das ist die ganze Gruppe. Wenn Sie daran denken, dass das etwa 40 Leute waren, junge Leute zwischen 20 und Anfang 30, die so viel dort leisten konnten, weil sie sich gut organisieren konnten, genauso wie in den Spanien. Sie haben ihre Helfer gehabt, zuerst Spanier, dann Juden, die haben den Leuten geholfen und die Helfer haben wieder ihnen geholfen. Das ist das Zeichen von der Kinderhilfe, das vom Roten Kreuz 42 auch übernommen worden ist. Und jetzt sind wir in Lambarene. Das ist Dr. Schweizer mit seiner kleinen Equipe, Albert Schweizer. Und das ist unsere Emmy Ott. Emmy Ott in ihrer glücklichsten Zeit, als sie Ende 36 nach Lambarene als Krankenschwester kam. 37, 38 durfte sie dort bleiben. Anfang 39 musste sie wieder in die Schweiz fahren, weil sie ihrer Mutter helfen musste. Emmy Ott hat einen langen Weg bis sie nach Lambarene kam. Sie haben vielleicht Emmy Ott während der Vernissage gesehen. Sie war am 20. November 102 Jahre alt. Und sie ist trotzdem gekommen und sie sind jetzt bei ihr gerade gewesen. Also sie ist immer noch präsent. Da. Ja. Emmy Ott war aus einer armen Familie, 8 Kinder. Sie schliefen zu zweit in einem Bett. Sie musste mit 14 Jahren anfangen zu arbeiten. Sie war eine Haushaltshilfe in Pfarrerhäusern. Und das war ihr großes Glück, weil dort kam sie zu Weiterbildung. Sie durfte Sprachen lernen in Abendkursen. Sie durfte verschiedene Vorträge hören. Und sie wurde auch politisiert bei diesen jungen Pfarrern. Weil damals war der religiöse Sozialismus modern. Herr Gasser ist da für religiösen Sozialismus zuständig, also Leonard Ragatz, Hermann Kutter und ihre Schüler, der Karl Barth, der Rote Turneisen, der noch mehr rote Fritz Lieb aus Basel. Das war eine andere Generation, die meinte, dass der Reich Gottes nicht von dieser Welt ist, sondern für diese Welt gemacht wird. Dass man sich für die Leute sozial engagieren muss. Und Emmy wurde dort angesteckt mit diesen Ideen. Sie hat mit dem Zivildienst sympathisiert. Sie hat beim Zivildienst auch gearbeitet. Und durch Zivildienst und durch diese ganze Bewegung ist sie auch zu ihrem Krankenschwesterberuf gekommen, weil sie ging in Vorträge von dem Fritz Wartenweiler. Das war der Gründer der Erwachsenenbildung in der Schweiz. Und er hat ihr zum ersten Mal, von Albert Schweitzer erzählt, er hat auch eine Broschüre verfasst über ihn und er hat ihr auch geraten, Krankenschwester zu werden, weil als 19-Jährige hat sich Emmy Ott in Lambarene angemeldet, aber sie hatte keine Chance gehabt, weil sie keinen Beruf hatte. Und sie hat wirklich zwischen 32 und 35 ihre Lehre gemacht, zusammen mit der Mama von Herrn Merki. Sie war schon ausgelernt, ihre Mutter, und die jungen Frauen haben sich angefreundet und die Freundschaft hat ihr ganzes Leben lang gewährt. Sie haben zusammen Rilke gelesen, sie sind zusammen einmal in die Ferien gegangen und als Emmy 35 ausgelernt war, musste sie noch ein Pflichtjahr in Bern machen und am Ende von diesem Pflichtjahr war sie schon in Lambarene. Ihr Traum ist in Erfüllung gegangen. Weil Emmy intelligent, gewissenhaft und sehr fleißig und diszipliniert war, durfte sie in Lambarene die Krankenpflege führen, obwohl sie als Krankenschwester keine große Erfahrung noch hatte. Sie hat es Anfang Februar, hat sie es am Telefon noch bestätigt. Es waren 4 Sektionen in Lambarene und sie hat eine geführt. Das war natürlich enorm. Und leider musste sie gehen. Und Anfang 1942, sie kam wieder nach Bern zurück, nach Tiefenau, ins Spital, woher sie auch vorher kam. Und Anfang 1942 hat sie das Gefühl gehabt, dass sie es in der Schweiz nicht mehr aushält. Dass es so viel Elend überall herum um die Schweiz gibt, dass sie auch helfen möchte. Hat sie sich beim Olgiati informiert und als sie kündigen konnte, im Mai war sie schon in Südfrankreich, in Toulouse, beim Maurice Dubois und seiner Frau Ellen. Und es ging alles rasend schnell. Sie kam nach Gürs noch im Mai als eine Helferin von Elisabeth Kasser. Dieses Porträt stammt von dem gleichen Maler, von der Turner, der auch Elisabeth Kasser porträtiert hat. Die Emmy kam ganz rechtzeitig, um Elisabeth Kasser abzulösen, die krank war und in die Schweiz zurückfahren musste. Emmy Ott hat die ersten Transporte, die Deportationen nach Osten in die Vernichtungslager dort erlebt. Es war niederschmetternd, was dort passiert ist. Und sie hat wirklich den ersten Rapport für die Kinderhilfe verfasst, auf Französisch, sehr intelligent, mit literarischen Ambitionen hat sie geschrieben. Das war unglaublich. Und sie hat also den ganzen Gräuel erfasst. Und sie war so fertig nach diesen Deportationen. Nach der vierten Deportation kam Elsbeth Kaster zurück. Es war schon September. Man hat Emmy zur Erholung in La Isle zu ihrer Freundin Röslinev geschickt, weil Röslinev war auch in Lambarene. Wir werden uns nachher auch ein Bild von Rösli in Lambarene zeigen. Das sind Bilder aus dem Schloss La Isle, aus der Kinderkolonie. Emmy durfte sich 8 Tage lang erholen. Nach 8 Tagen wurde sie abgeholt, musste sie ins Lager Rifsalt fahren, um 30 Helferinnen und Helfer von den verschiedenen Hilfswerken zu retten. Sie wurden dort deportiert und sie sollten weiter nach Osten, nach Auschwitz gehen. Es ist, wie es passiert ist, wissen wir nicht, aber die Friedel, damals Reiter, war sehr geschickt und die Emmy Ott auch. Und sie haben diese 30 Leute wieder zurück nach Gürs bringen können. Das ist alles schriftlich belegt. Und sie wurden alle gerettet. Davon waren 3 Leute von der Schweizer Hilfe und Emmy hat geschrieben, dass sie nur einen nach dem Krieg getroffen habe, das hat sie 88 geschrieben, von den anderen weiß sie nicht, wie sie und ob sie wirklich gerettet worden sind. Das ist auch Personal in La Isle. Das ist ein Basler, Sebastian Steiger oder Baschi Steiger, der auch immer noch lebt. Und von Rifsalt, wo Emmy bis zur Liquidation des Lagers Ende 1942 bleiben musste, kehrte sie wieder nach Gürs zurück. Dort hat sie wieder neue Deportationen erlebt. Und weil sie überall geschickt worden ist, wo etwas zu helfen war, wurde sie für 3 Monate für ein Kinderheim befohlen, das es als Direktrice, als Leiterin geleitet hat. Und dann musste sie wieder zurück nach Gürs, um die Elsbeth Kaster zu vertreten. Und 1943 wurde sie einfach definitiv nach La Isle geholt, weil dort passierten Geschichten wegen der Rettung. Wir werden es uns gerade zeigen. Während der Verhaftungswelle von 1942 hat Röslinev aus ihrem eigenen Entscheid 45 Kinder gerettet. Sie hat ihnen, das waren Jugendliche, sie hat ihnen Geld gegeben, sie hat sie über die Grenze geschickt, sie hat Beziehungen zu der Resistanz geknüpft, einige sind nach Spanien gegangen, sehr wenige sind dabei ertappt worden, wie der Fritz Wertheimer, die meisten sind durchgekommen und über die Schweizer Grenze sind auch mehrere Ägypten gegangen. Leider Gottes, bei schlechtem Wetter ist eine kleine Gruppe von den deutschen Grenzwächtern erfasst worden. Ein Mädchen konnte flüchten, die 3 anderen Buben, die wurden deportiert. und nicht überlebte. Resli Neff musste die Kinderhilfe verlassen. Es war eine große Affäre. Der Leiter der Kinderhilfe in Bern hat sie in Berlin bei dem Deutschen Roten Kreuz angezeigt. Die deutschen Grenzwächter haben keine Meldung gemacht, aber der Raimund, der Oberst Raimund aus Bern, hat das gegen den Willen von den Schweizer Gesandten in der freien Zone in der Schweiz, Walter Stucki. Damals hat er Minister Walter Stucki geheißen. Das waren die Gesandten, haben Minister Titel gehabt, und die Affäre war groß, es ist alles belegt, die ganze Korrespondenz haben wir ausgestellt, haben wir sie also als Dokumente im Katalog gehabt. Es ist eine ganz traurige Geschichte. Da ist Emmy Ott in La Isle bei einer Hochzeit. Das sind die Brautleute. Und hinter ihr ist Annemarie Imhoff-Pigge, damals noch Pigge, die 12 Kinder, Jugendliche und Erwachsene alleine über die Grenze gebracht hat. Weil sie war eine Oberförster-Tochter aus Welschland und hat sie die Wälder gut gekannt. Und als sie dort alle von den Schweizern verhaftet worden sind, dann ist der Oberförster Vater gekommen und hat alle befreit. Aber die Tochter durfte nicht mehr nach Frankreich zurückkehren. Die Annemarie Pigge hat ihre Memoiren, La Filière oder Die Flucht durch die Hintertür, verfasst. Das waren die ersten Memoiren über die Hilfe in Südfrankreich. Das Buch ist 84 und 85 erschienen. Wir sind noch zurück zu Emmy Ott gekommen. Das ist Emmy zweimal und das ist Betty Eigenbenz. Weil Emmy Ott, um die Geschichte fertig zu erzählen, hat auch die Maternität Ellen übernommen. Und zwar, als sie nach Montagnac umgezogen sind. Der Krieg in Frankreich war 1944 zu Ende. Betty Eigenbenz wollte wieder in die Schweiz zurückkehren und Emmy Ott hat die Maternität geführt. Und das sind die letzten Aufnahmen von Emmy Ott diesen Abend. Das ist sie unten. Sie haben sie jetzt erkannt, oder? Das ist das schönes Gesicht. Und das ist Emmy Ott, eine Hebamme und zwei Schwestern, fröhlich strickend im Frühling 1945. Das ist das Titelbild von Buch Vergessene Frauen, für das ich heute den letzten Sponsorenbeitrag bekommen habe. Das heißt, das Buch ist gerettet und es wird im Oktober erscheinen beim Schwabe Verlag in Basel. Also mit diesen fröhlichen, vergessenen, strickenden Frauen.